ARD. MDR Kultur. Studio Session.
Wir haben Besuch und ich hatte mich aufs Banjo gefreut. Ich freue mich jetzt aber auch auf die Waldzither. Hallo, Nikolai.
Nico.
Und, Nico. Ja, kein Nikolai, Nico. Sehr schön. Unser Gast jetzt und du wirst uns einiges spielen. Du bist ein großer Bauer von, ich muss es nochmal reinbringen, Banjos, aber eben auch sowas wie Waldzither, oder?
Das ist richtig. Also mein Hauptinstrument ist tatsächlich das Banjo. Und ich bin aber jetzt hier als Teil des Waldimania-Projektes, was auf der Heidigsburg heute gespielt hat. Deswegen habe ich eine Thüringer Waldzither mit, die aber sehr viele Gemeinsamkeiten hat mit dem Banjo tatsächlich.
Und Tim Liebert war ja gerade bei uns, hat uns das alles mal erklärt, wie das ist mit dieser Kastenhalslaute. Es ist nämlich keine Zither, sondern es ist eine Kastenhalslaute, weil sie einen Kasten hat. Den Korpus,
genau, genau.
Und ein Hals, deshalb Kastenhalslaute. Und sie ist immaterielles, nein, Bau- und Spielweise der Thüringer Waldzither ist immaterielles Kulturerbe. Das habe ich genau jetzt gelernt. Und ich würde sagen, bevor wir weiter reden, wir reden über dich als Veranstalter, als Banjo-Bauer, aber auch als Musiker. Hören wir die Waldzither mit einem Stück?
Okay. Ich spiele ein Lied, das habe ich tatsächlich vor einigen Jahren selber gemacht. Und da geht es genau um dieses Thema, was wir heute auch auf der Heidigsburg thematisiert haben. Also um, naja, das Wiedererneuern von alten Traditionen, auch aus unserer Region. Und das Lied erzählt so ein bisschen vom Nachhausekommen. Und bei uns war es bei allen so, auch beim Tim und den anderen Musikern, die heute mit uns da oben gespielt haben, dass man oft erst über den Umweg über fremde Kulturen wieder Zugang zu der eigenen Kultur findet. Und bei mir war das eben so, dass ich in Irland und anderen europäischen Ländern unterwegs war und habe dann erst wieder die Waldzither, die ich schon als 15-Jähriger gelernt hatte, wieder entdeckt, weil dann eben der Blick von außen doch das Ganze nochmal neu zeigt. Und darum geht es in dem Lied. Das heißt, unterwegs ins Thüringer Land, weil ich eben aus Thüringen stamme. Aber es ist einfach ein Lied vom Nachhausekommen.
Berge, bin unterwegs ins Thüringer Land. Ich ging fort vor vielen Jahren, wollt die Welt und ferne Länder sehen. In die Fremde zog ich gerne, wollt neue Pfade, neue Wege gehen. Ich bin auf dem Weg nach Hause, ziehe hin durch Täler, die ich fand, über Hügel, Flüsse, Berge, bin unterwegs ins Thüringer Land. Die Welt ist groß, lang war die Reise, nicht immer leicht, der Pfad, der Weg war weit, bin bald zurück in den Bergen, bei den Liebsten und den Freunden, es wird Zeit. Über mir ziehen die Wolken, vertraut sehen schon die Wälder aus. Noch eine Nacht unter den Sternen, doch morgen Nacht schlaf ich zu Haus. Ich bin auf dem Weg nach Hause, ziehe hin durch Täler, die ich fand, über Hügel, Flüsse, Berge, bin unterwegs ins Thüringer Land. Thank you.
auf dem Weg zurück ins Thüringer Land. Und da frage ich mich, Nico, du hast gesagt, das dauerte, bis du wieder zurück ins Thüringer Land gefunden hast. Hast du da einen Grund dafür, dass es über Irland und andere Kulturen gehen musste?
Naja, das ist ja so ein allgemeines Problem. Ich weiß nicht, was der Tim da vorhin schon erzählt hat, aber wir hadern ja oft so ein bisschen mit der eigenen Kultur hierzulande, was vor allem auch die Volkslieder angeht, aus verschiedenen Gründen. Und natürlich ist meistens auch als junger Mensch ja immer das Fremde viel attraktiver als das, was man eben von klein auf kennt. Ne? Und ich stamme ja aus Zellamelis und dort gibt es tatsächlich noch so eine kleine intakte Volksmusikkultur. Das hängt damit zusammen, dass wir dort eben noch so Berghütten haben im Thüringer Wald, die meistens nur am Wochenende geöffnet sind und von so Kollektiven betrieben werden, also die sind nicht gewinnorientiert und die sind oft noch sehr rustikal. Was bedeutet, die haben auch oftmals keine Beschallung. Und dort ist es eben so, dass da akustische Instrumente an der Wand hängen oder rumstehen. Und wenn die Leute Musik wollen, dann müssen die meist selber spielen. Und da ist es eben oft so, dass die am Wochenende dann zusammen dort Volkslieder singen. Und da bin ich so ein bisschen reingewachsen. Es war für mich also eigentlich was Normales, ne, was Alltägliches. Und dadurch waren andere Kulturen natürlich erstmal interessanter. Und später, als ich dann festgestellt habe, dass es in anderen Teilen von Deutschland gar nicht mehr so verbreitet ist, habe ich eben festgestellt, ja okay, das ist ja doch ein bisschen was Besonderes, was wir da noch haben, dass eben, Deutsche noch zusammen deutsche Volkslieder singen, ohne irgendeinen ideologischen Hintergrund. Ne?
Wir haben an diesem Wochenende viel gehört von zum Beispiel dem Kaleidoskop-Trio aus Norwegen und Schweden, wo die überall gesucht haben nach den Folktraditionen. Wir hatten Ghana, die in ihre Heimat Ukraine geht, von dort die Lieder von Großeltern erzählt bekommt, vorgesungen bekommt und dann zurückgeht und was Eigenes damit macht. Ist genau. Die Suche nach den Liedern, mit denen du dann was machen kannst, ist es schwierig oder ist leicht zu finden?
Jein. Also die Sache ist die, eben durch die Beschäftigung mit den anderen Kulturen oder was zum Beispiel sehr oft vorkam, ich habe also eine Weile in Irland verbracht und habe dort auch Banjos gebaut oder ja, teils. Und da wird man natürlich oft in so einer irischen Session gefragt, wenn die dann feststellen, man kommt aus einem anderen Land, ob man denn mal was von zu Hause spielen kann. Und da habe ich oft das Erlebnis gehabt, dass andere deutsche Touristen immer völlig überfordert waren. Die wussten gar nicht, was mache ich denn jetzt, was singe ich denn jetzt. Ne? Und die Iren gehen ja ganz offen mit der eigenen Tradition um. Die haben ja tausende von schönen Volksliedern, das ist ja bekannt, die auch hierzulande sehr populär sind. Ne? Und ich war dann immer als Einziger nicht so in der Bredouille, weil ich eben noch genug Volkslieder kannte aus dem Thüringer Wald, weil das da eben noch eine Rolle gespielt hat.
Und die Sache, die ich gelernt habe an diesem Wochenende, ist ja tatsächlich, dass das, was du sagst, dass sich Deutsche zusammensetzen und ohne ideologische Hintergedanken Volkslieder singen, das ist nicht ganz selbstverständlich. Aber auch dieses Tradieren, also dieses Weiterentwickeln, was du gerade vorhin beschrieben hast, das scheint ja wirklich immer wichtiger auch für junge Menschen zu werden. Wir haben vorhin zum Beispiel Adieu zur Nacht gehört von Tim und Peggy und die haben einfach neue Strophen geschrieben.
Genau.
Und trotzdem ist das Lied das alte und möglicherweise werden diese Strophen denn einfach dazugenommen.
Und wir haben heute Nachmittag gehört, dass du mein Liebsten bist in einer Version eines
Menschen Burkina Faso.
Aus Burkina Faso. Und das hatte dann noch so einen Afrobeat-Touch und so kam auch von einer anderen Kultur unsere eigene zurück.
Und Tim hat auch vorhin ein Lied geschrieben, gespielt, das hieß Daheim und das erzählt eigentlich genau die gleiche Geschichte, dass es, dass die Sehnsucht am Ende der Welt am lautesten klingt und dass man da zurückkommt. Ich würde gerne mit dir tatsächlich über das Banjo-Bauen reden.
Okay.
Also ich weiß, mein Kollege Johannes Petzold ist ja jemand, der auch Banjo spielt.
Ja, rudimentär ein Five-String-Banjo, meist im Earl Scruggs-Style.
Er hat es noch nie mit ihr hergebracht.
Vielleicht aus gutem Grund ist Juno Hund.
Du hast gesagt, du hast schon für ziemlich viele Menschen Banjos gebaut. Dann mach jetzt mal ein bisschen Name-Dropping.
Es ist eher so ein drittes Standbein, würde ich es mal nennen. Ne? Also ich bin da so reingestolpert aus dem einfachen Grund, dass ich mir ein gutes, spielbares Banjo nicht leisten konnte. Und ich hatte von meinem Opa aber eine große Batterie an Werkzeugen. Also auch Maschinen, Bohrmaschinen, Drehbänke und sowas. Der war Kfz-Mechaniker. Und da hatte ich das alles da. Und so ein Banjo ist tatsächlich vom Aufbau her nicht ganz so komplex wie jetzt eine Geige. Ne? Mhm. Also der
Ich dachte, Korpus. Du sagst jetzt wie ein Auto.
Ja, es hat tatsächlich fast mehr mit einem Auto zu tun.
Als mit einer Geige.
Ja, also der Korpus zum Beispiel ist ja rund, ne? Da wird gedreht auf einer Drehbank, der Holzring und auch der Metallring. Es wird vieles einfach maschinell gedreht. Mhm. Wie man das dann zusammensetzt, und das hat dann doch auch viel mit Musik zu tun, aber so ein paar Grunddinge sind schon sehr, industriell, kann man sagen. Ne? Mhm. Nicht wie ein Geigenbauer, der jetzt stundenlang auf einem Holz rumklopft, bis er den richtigen Ton an der richtigen Stelle hat. Das ist beim Banjo tatsächlich anders.
Was ist denn die Superkraft der Waldzither im Vergleich zum Banjo?
Naja, ich habe ja so meine eigene Theorie, dass tatsächlich auch die Waldzither das Banjo beeinflusst hat, weil, was heute nicht mehr bekannt ist, aber die Waldzither war ja im 19. Jahrhundert schon in
das
Deutschland.
Das Volksinstrument.
Ja. Es sollte mal zum deutschen Nationalinstrument erhoben werden, so Ende des 19. Jahrhunderts. Das hat leider nicht so geklappt. Aber es war trotzdem sehr populär und Seeleute hatten das oft dabei. Es gibt ja auch eine Tradition der Hamburger Waldzither und von Hamburg sind viele Waldzithern in die ganze Welt gekommen. Und das Banjo ist ja auch so eine Mixtur aus verschiedenen Instrumenten und Kulturen. Und die Stimmung der Waldzither ist eine offene Stimmung. Also ohne, dass ich irgendwas greifen muss, habe ich schon einen Akkord.
Das ist beim Banjo genauso?
Genau, also die Stimmung ist fast identisch. Ja, und das Banjo ist ja auch aus vielen Kulturen, also die Urform stammt tatsächlich aus Afrika. Es ist ja eigentlich eine Trommel mit Saiten überspannt. Ne?
Man kann es heute bei der Ngoni-Harfe noch sehen, die ist sehr verwandt und genau. So ist es dann in die Amerikas rübergewandert.
Ja, und neben den afroamerikanischen Einflüssen kam eben auch in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich deutsche Einwanderer nach Amerika, wo eben das Banjo entscheidend sich so zu dem geformt hat, was man heute kennt. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere mit der Waldzither auch dabei war und dachte, ach toll, das kann ich ja stimmen wie eine Waldzither.
Und ich habe es vorhin gesagt und ich sage es gerne nochmal, das klingt alles ein bisschen spleenig und das klingt alles auch sehr tiefen Wissen verhaftet, was man so lernen kann, aber es macht irre Spaß, Nico, auch dir dabei zuzuhören, wie du ja fast schwärmerisch über das Banjo redest und über die Musikhistorie des Banjos. Johannes, ich verstehe dich jetzt ein bisschen besser
mit deinem Banjo. Und ich verstehe Nico sowieso, weil wenn man sich dafür entscheidet, entscheidet man sich für einen Weg oder wie mein ganz bekannter Banjo-Spieler zu mir sagte, der Gitarrist geht vielleicht nicht allein nach Hause am Konzert, der Banjo-Spieler auf jeden Fall schon. Das hat Billy Connolly gesagt, der berühmte schottische Komiker, aber auch Banjo-Spieler.
Genau.
Sie hören MDR Kultur. Wir senden live von unserem live aus unserem Studio hinter den Bauernhäusern vom Ruderstadt Festival. So rum ist es richtig geordnet. Mhm. Und zu Gast ist Nico Schneider. Und ich bin ein großer Freund von Musik hören. Deshalb bin ich Musikjournalist geworden. Und ich würde gerne noch ein Stück hören, Nico.
Okay. Wenn ich jetzt einmal bei den Thüringer Traditionen bin, dann würde ich auch gerne da bleiben. Und mein Großvater war Oberförster und dessen Großvater war Wilddieb. Wir haben also eine sehr steile Karriere in unserer Familie. Und im Thüringer Wald hat Wilddieberei immer eine große Rolle gespielt tatsächlich. Ich habe neulich bei einem kleinen Folkfestival in der Lüneburger Heide einen Workshop gegeben zu Thüringer Wilddiebsliedern. Und das klingt erstmal so ein bisschen trollig aus heutiger Sicht, aber die Wilddiebe waren tatsächlich so eine Art, Robin Hoods kann man schon fast sagen, von Thüringen, weil die waren natürlich von der Obrigkeit verfolgt, aber in Zeiten der Not waren das eigentlich die einzigen, die die Leute so ein bisschen versorgt haben mit Nahrung und Frischfleisch. Ne? Und im Ort wusste immer jeder, wer der Wilddieb ist. Ah, okay. Ne? Nur der Gendarm wusste es nicht. Und da gibt es ganz viele Anekdoten und Geschichten und eben auch Lieder zu diesem Thema. Es ist hochgradig spannend, was da alles so passiert ist und vorgefallen ist. Und da habe ich ein Lied, das heißt eben, und so nehme ich meine Büchse. Und da ist nicht die Bierbüchse gemeint, sondern eben die meistens sehr rustikale Waffe, die der Wilddieb dann mit in den Forst genommen hat, des Nachts. Und da geht es genau darum. Und das waren so kleine Rebellen und manche waren so mutig und haben sich eine Feder an den Hut gesteckt. Und das war das Erkennungszeichen, dass alle im Dorf wussten, auch die hübschen jungen Mädchen, dass das eben der Wilddieb ist. Ne? Nur der Gendarm oder die Obrigkeit, die haben es meistens nicht geschnallt. Darum geht es in dem Stück. Und so nehme ich meine Büchse. So nehm ich meine Büchse und geh in den Wald. Und da schieß ich mir eine Wildsau, sei sie jung oder sei sie alt. Und da schieß ich mir eine Wildsau, sei sie jung oder sei sie alt. Und die
Wildsau war geschossen, hat die Füße ausgestreckt. Doch da hatten sich zwei, drei Jäger hinter einem Busch versteckt. Doch da hatten sich zwei, drei Jäger hinter einem Busch versteckt. Ei, was tust du, ei, was treibst du, ei, was machst du all hier? Deine wunderschöne Büchse, ja, die nehmen wir dir. Deine wunderschöne Büchse, ja, die nehmen wir dir. Meine wunderschöne Büchse, ei, die nehmt ihr mir nicht. Denn vor ein, zwei, drei Jägern, ja, da fürcht ich mich nicht. Denn vor ein, zwei, drei Jägern, ja, da fürcht ich mich nicht. So tu ich's und so jag ich's, wie's mein Vater hat getan. Denn vor ein, zwei, drei Jägern darf man keine Bange haben. Denn vor ein, zwei, drei Jägern darf man keine Bange haben. Und so nehm ich meine Feder, steck sie mir an meinen Hut. Und den Jäger will ich sehen, der sie mir runtertut. Und den Jäger will ich sehen, der sie mir runtertut.
Nico Schneider zu Gast bei MDR Kultur. Wir sitzen ein bisschen windgeschützt in unserem, ja, was ist das, ein Studio-Container. Es ist tatsächlich wirklich ein Container. Und reden mit Nico. Jetzt haben wir über die Waldzither geredet. Johannes durfte mit dir ein bisschen über das Banjo reden.
Nur ein bisschen.
Aber jetzt reden wir über das Amphitheater. Was ist das, wo findet man das und warum sollte man da unbedingt hingehen?
Und wie buchstabiert man denn das?
Das ist eine sehr wichtige Frage, genau. Das ist nämlich durchaus im Stile eines Amphitheaters, wie man das so kennt, aus Griechenland oder anderswo angelegt, also in Rängen. Aber wir schreiben das ein bisschen anders, und zwar mit V in der Mitte, also am Vieh, wie das Vieh auf der Weide. Das hat durchaus seinen Grund, denn wir sind in dem kleinen Örtchen Beuelbar in der Nähe von Jena, zwischen Jena und Eisenberg gelegen. Da sind wir beheimatet, und ich durfte dort selber vor vielen Jahren auftreten. Und ein ganz verrückter alter Künstler namens Orge Zurawski, der hat dieses wunderschöne Kleinod dort hinter seinem Elternhaus aus der Erde gestampft mit Dingen, die andere Leute weggeworfen haben. Also alte Türen aus Jenaer Villen wurden da zur Bühne umgebaut. Der Kessel einer alten Dampflok dient als Feuerschale, und die Sitzbänke bestehen aus alten historischen oder man kann schon fast sagen antiken Eisenbahnschwellen zum Beispiel. Und Orge hatte ein ganz verrücktes Leben, und sein Sohn hat sich leider im Jahr 2000 das Leben genommen. Er suchte lange einen Nachfolger, und ich bin dann so ein bisschen reingerutscht, hat mich irgendwann gefragt. Wir haben dort mit einer meiner Bands immer geprobt, weil ich wohnte zu dem Zeitpunkt in Halle und die anderen Kollegen in Ilmenau, und Orges kleines Häuschen lag genau in der Mitte. Und so haben wir da immer geprobt, und ich war da zu Gast, als er eben gerade wieder mal einen Nachfolger suchte.
Der hat uns aber auch vor 5 Jahren verlassen.
Genau.
Und da war die Frage nach dem Nachfolger also noch dringlicher.
Na, wir haben das vorher schon geklärt, das war eigentlich auch sehr schön. Also Orge ist dann schon zu Lebzeiten noch nach Weimar gezogen in so einen Künstlerstift. Und war dann immer selber noch zu Gast, als ich und meine Freundin das Theater dann schon betrieben. Das war ein schöner, fließender Übergang. Und er saß also dann selber noch in seinem eigenen Theater als Gast und konnte sehen, wie das dann eben weitergeht. Und das hat ihn, glaube ich, auch sehr erfreut.
Für wen spielt ihr da? Fürs liebe Vieh am Viehtheater?
Wir haben schon mittlerweile einen großen Einzugsradius. Also es kommen natürlich viele Jenenser. Oder auch Leute aus dem Ort oder manchmal tatsächlich aus Dresden und von weiter weg. Jetzt hat Hans-Eckard Wenzel hat vor kurzem bei uns gespielt, da waren Leute von sonst woher da, ne? Die eben durch den Namen Hans-Eckard Wenzel angezogen waren, aber die gerne jetzt auch wiederkommen, weil sie es jetzt gerade erst entdeckt haben zum Beispiel. Und ja, das ist schon ein Glücksfall.
Wie viel Menschen passen da rein in das Amphitheater?
Das ist eine gute Frage.
Gibt es eine offizielle Zahl und eine Zahl, die...
Ja, also ja, okay. Ich sag mal so, bei 400 Leuten wird es langsam eng, also das ist nicht riesig, aber wir hatten auch schon 800 da.
Okay, und wo kommt das Ordnungsamt und sagt... Ja, genau. Okay, haben wir das auch geklärt? Nico Schneider zu Gast bei MDR Kultur. Wir senden noch live bis 19 Uhr hier aus unserem Studio auf der Wiese hinter den Bauernhäusern. Und ich glaube, diesen Ort sollten Sie sich merken als Ruderstadtgänger, als Ruderstadtgängerin. Denn wir haben festgestellt, das ist so schön hier mit Ihnen als Publikum. Jetzt sind wir gerade drin, aber normalerweise sind wir draußen, dass wir das auf alle Fälle weitermachen wollen. Und wir haben so ein kleines Zelt aufgestellt, das ist orange und magentafarben. Das ist so der erste Hinweis, wo wir sind. Und im nächsten Jahr werden wir noch viel mehr orangene und magentafarbene Sachen haben, die Sie hierher führen, da bin ich mir ganz sicher. Und ich würde sagen, Nico, wir hören noch ein Lied, wenn es okay ist. Oder du, ja. Wenn, ja. Geht?
Gerne.
Oh, super, super, super. Das ist nämlich auch so ein bisschen der Spirit, der Geist dieser Sendung, die wir hier machen. Wir, das sind Johannes Petzold, Ann Schweder und ich und viele, viele Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, die wir Ihnen heute alle noch vorstellen werden. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das tun. Und dass auch Sachen passieren, die nicht wirklich geplant sind. Und wenn ich jetzt Nico frage, Mensch, noch ein drittes Lied, stimmt, wir hatten nur zwei verabredet. Aber dann sagt der Nico, gar kein Problem, ich habe noch ein Lied. Wir lassen dich kurz hier alleine drinnen verlassen. Den Raum und du spielst uns noch ein Lied. Danke, dass du da warst. Viel Erfolg mit allen anderen Projekten. Du hast Amphitheater, Banjo bauen, in Band spielen, CDs aufnehmen, CDs produzieren und deine Musik ist ja auch bei MDR Kultur durchaus auch so ein Ankerpunkt.
Dankeschön. Okay, ich spiele noch ein Lied aus meiner Heimatstadt Zellamelis und jetzt wird es wirklich wild, denn das Stück ist in der dort ansässigen Mundart verfasst und die wenigsten wissen, dass das Hennebergisch heißt. Das ist also eine besondere Form des Südthüringischen. Und wir wurden schon gefragt auf Konzerten mit meiner Band Hüsch, ob das Gälisch war oder was wir da singen. Nein, das ist tatsächlich Deutsch. Und das ist ein Stück, das heißt Frühbander Morche Kraut. Auf Hochdeutsch, also es war schon fast Mitternacht. Naja, frei übersetzt. Und auch das ist wieder ein Wilddiebslied in Südthüringer Mundart. Frühbander Morche Kraut, ma hört kein einzge Laut, schnür ich mein Rucksack zu in aller Ruh. Schnür ich mein Rucksack zu in aller Ruh. Ich schlech mich denn ganz sacht, damit kein Mensch erwacht, zur Hennetür hinaus, verlass das Haus. Du-jö, 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 du-jö. Henne on Fleck, gleich bei der erste Heck, holzige Papfe flott, mein Kummerlord. Wir wollen weit ins Revier, wollen Hirsch und Ehle spüren, weit über den Rennsteig hier steht aus der See. Du, je. Einer unter Kammerbachs Wand, da hat er hier sein Stand, so an die 16 Verleutzen erkennen. Und kommt er aber dabei, geht's wieder dübenei, wir stimmen ein Jodelo. Weit schallt's davor. Du, yeah. Dann wie sind der mit, gleich bei der Hase hüt, da stunde Böckle dort, hat auf mich gewart. Mit der Knacke aus der Tisch, da woll ich näher büsch, auf immer stunde gut, bumm, war he durch.